Hallo und herzlich willkommen zum 638. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo Alex. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Heute haben wir ja mal wieder einen unserer beliebten, ja, ich will nicht sagen, so nischig ist es ja nicht, ne, aber trotzdem.
Ja, also das ist halt die Frage, wie nischig ist noch Ys, die Ys-Reihe? Ich würde sagen, sie sind immer noch nischiger als manch andere Spiele, auch wenn die Spiele, also die Reihe in den letzten Jahren etwas populärer wurde im Westen, beziehungsweise in Europa, ist es immer noch kein, was ich, Final Fantasy oder Dragon Quest oder sowas. Nee,
oder auch im Action-Adventure-Bereich ist auch längst nicht so wie populär wie jetzt Zelda oder sowas. Ne? Das ist
ganz klar. Genau. Ja. Und wobei ich das ja eher in die Action-Rollenspiel-Reihe
Richtung genau, Zelda richtig, ist eher ein Rollenspiel, ja. Hat ja auch mit Level-Ups genau. Und so immer noch diese ganzen Rollenspielelemente dabei. Genau, richtig.
Und, ja, ich überlege immer, ob jetzt Trails oder Ys die beliebte Reihe von Neon Falcom ist.
Gute Frage. Im Westen. Ich glaube, da Ys länger präsent ist, würde ich sagen, ist Ys dann doch noch ein bisschen bekannter, glaube ich.
Ich weiß es nicht, weil Trails ist auch nicht so unbekannt, habe ich immer den Eindruck.
Nee, mittlerweile nicht mehr. Durch das Remake von Trails in the Sky und das kommende jetzt vom zweiten Kapitel dieses Jahr und halt auch diese stetige Veröffentlichungspolitik, also dass die neuen Trails-Teile immer wiederkommen, ist es ja schon immer im Gespräch sozusagen oder schon immer im Blick irgendwie, ne?
Ja, aber Ähnliches gilt ja auch für Ys, dass die ja auch immer wieder Neuauflagen bekommt. Wir müssen aber auch bedenken von Ys, wir haben ja schon mal über Ys gesprochen gehabt.
Mehrmals sogar, glaube ich, ne?
Kann sogar sein, ich müsste jetzt gerade mal nachgucken, kleinen Moment. Das habe ich mir jetzt tatsächlich im Vorfeld gar nicht nachgesehen, aber das ist ja ganz schnell ermittelt. Wir haben 588 hatten wir über Ys Memoir, The Oath in Fel'Ghanah gesprochen.
Richtig,
also das war das Remake vom dritten Teil, glaube ich.
Also
im Endeffekt war es die Neuauflage des Remakes des dritten Teils für die Switch.
Richtig, genau. Und ich meine, ich glaube, wir haben zwischendurch immer mal wieder davon gesprochen, wenn einer von uns irgendwie einen Teil gespielt hat mal oder so.
Ich glaub, ja, das kann gut sein, dass wir das mal in einem Roundup mit erwähnt hatten oder im letzte Woche gespielt. Wir hatten auch mal über Ys geredet, als wir über die Egg-Console-Spiele geredet hatten,
richtig,
meine ich.
Richtig, genau, ja, genau.
Da hatten wir es auch erwähnt. Aber so gesehen ist es jetzt erst der zweite reine Ys-Podcast. Nach 588. Und wir reden, also Ys 10 Nordics, beziehungsweise mittlerweile halt Ys 10 Proud Nordics. Muss man vielleicht kurz erklären, Ys 10 Nordics ist ursprünglich in Japan im September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Switch erschienen. Weltweit kam das Spiel dann etwas mehr als ein Jahr später erst raus, am 25. Oktober 2024. Und für den PC sogar noch mal später, muss man dazu sagen, für den PC kam das erst am, nee, sogar am selben Tag, sehe ich gerade.
Ah, okay.
Das war in Asien kam das am 14. März. Ich habe jetzt gedacht, das ist die, nee, schon falsch gesehen gerade. Egal. Und das ist halt das Seltsame an dem Ganzen gewesen, weil dann hat Neon Falcom eine erweiterte Version dieses Spiels angekündigt, die sie eben Proud Nordics nennen. Das passierte halt im Dezember 2024, also gerade mal 2 Monate, nachdem das Spiel in Europa, außerhalb Japans, erschienen ist, was ein bisschen seltsam wirkte, weil 2 Monate nachdem das Spiel draußen ist, kommt auf einmal die Ankündigung, ja, wir bringen übrigens nächstes Jahr, 2025 war damals die Aussage, eine massiv erweiterte Version, das sind ja, das hat neue Bossgegner, neue, die Karte wurde erweitert, es gibt neue Sachen im Kampfsystem, es gibt Quality of Life Verbesserungen und so weiter und so fort. Allerdings galt diese Ankündigung für Japan und da war das Spiel ja schon über ein Jahr erschienen. Und diese Proud-Version sollte ja auch für andere Systeme erscheinen. Also im Endeffekt war es für PC dann angekündigt und für die PlayStation 5 ausschließlich.
Genau.
Und dann halt noch für die Switch 2, nachdem dann klar war, dass die kommt, haben sie ja gesagt, okay, Switch 2 kriegt das Ding auch. Dementsprechend ist das halt die einzige Version für die Switch 2, die wir bekommen. Und die normale Nordex-Version gibt es nur für die Switch 1. Jetzt ist es so, um das noch kurz auszuführen: In Japan ist diese Proud Nordex-Version bereits am 31. Juli 2025 für die Switch 2 erschienen. In restlichen Asien am 21. August 2025. Und jetzt kam halt die Veröffentlichung weltweit erst am 20. Februar 2026. Dazu sollte man sagen, dass die PS5-Version auch in Japan jetzt erst erschienen ist.
Ja.
Die ist also zeitgleich mit der weltweiten Veröffentlichung erschienen. Und da kam halt bei uns auch direkt die PS5-Version und die PC-Version im Übrigen auch. Interessanterweise ist die PC-Version direkt in ganz Asien veröffentlicht worden. Schon am 21. August 2025 übrigens damals. Aber weltweit kam sie jetzt erst zusammen mit den anderen Versionen.
Ach so, okay.
Die
Also es
PS5 Version, genau,
ist
die
okay.
PC-Version kam schon im August zusammen mit der Switch 2-Version nach Asien, wohlgemerkt.
Ja, das
In
ist.
Japan kam die Switch 2-Version Ende Juli letztes Jahr raus. Allerdings, die PC-Version hat keinen gesonderten Japan-Release. Ob das jetzt bedeutet, dass die mit dem Asien-Release kam oder ob es
Wahrscheinlich.
das schlichtweg in Japan nicht gibt, ist offen. Weiß ich gerade
Würde
nicht.
ich aber
Und die
sagen, ja, weil Falcon
würde ich auch von
ist
ausgehen.
ja ursprünglich ein PC-Entwickler, muss man
Ja,
schon sagen.
und die PS, ja, die PS5-Version, die kam halt auch in Japan jetzt erst am 19. Februar, also einen Tag vorm weltweiten Release raus.
Okay.
Ist alles ein bisschen kompliziert.
Alles ein bisschen kompliziert, aber letztlich ist die Proud Nordics Version die ultimative Version, kann man so sagen. Oder die
Genau, zumindest
Version,
nach
die man sich,
momentanem Stand.
ja,
Bis sie
wenn
sich
es.
nicht überlegen, nochmal
Genau,
in 10 Jahren ein Remake oder was weiß ich was zu
genau,
veröffentlichen.
richtig.
Aber momentan ist das die ultimative Version, die halt Quality of Life Funktion und so weiter bekommen hat. Wir werden jetzt auch gar nicht so sehr im Podcast darauf eingehen, was die Neuerungen im Detail sind.
Ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hattest, aber die Proud Nordics Version gibt es dann auch nur für die Switch 2, ne? Nicht für die
Ja,
Switch
genau, habe ich
1.
erwähnt
Ach
gehabt.
so,
Aber
ja.
ja, stimmt. Die gibt es nicht für die Switch 1. Es gibt nur East 10 Nordics für die Switch 1. Das heißt, wenn man diese Proud Nordics spielen will, muss man die Switch 2 bemühen oder halt, wie gesagt, PC oder PlayStation 5. Und da auch wirklich nur PS5. Die East Nordics, also East 10 Nordics, die Ursprungsversion gibt es auf die PS4. Es gibt keine Xbox-Version von keinem der ganzen
Okay,
Sachen. Also,
okay,
das ist
okay.
außen vor. Ja, ich
Ah,
kann mal
okay.
ganz kurz sagen, was für Neuerungen in dieser Proud Nordics-Version
Ja, bitte.
drin stecken, bevor wir aufs eigentliche Spiel
Ja.
kommen. Also es gibt eine Story-Erweiterung.
Ja. Ich glaube auch mit einem eigenen letzten Boss tatsächlich.
Das kann sogar gut sein. Es gibt auch neue Charaktere dabei mit diesem ganzen neuen Inhalt und so weiter. Ich will nicht so viel spoilern dabei, deswegen sage ich jetzt keinen Namen, auch nicht die Insel, auf der das spielt und so weiter. Aber es gibt neue Inhalte definitiv schon mal. Es gibt eine verbesserte Technik und Grafik mit höherer Performance. Auf der Switch 2 werden sogar bis zu 120 FPS, sind sogar bis zu 120 FPS möglich, wenn man den entsprechenden, es gibt zwei Grafikmodi und auf dem einen Modus hat man halt 120 FPS, dafür etwas schwächere Grafik oder man nimmt halt 60 FPS und dafür die bessere Grafik. Kann man sich selbst aussuchen. Es gibt verbesserte Texturen, überarbeitete Beleuchtung, Global Illumination, wenn es, um das mal zu erwähnt haben, den Begriff, und dichtere Karten, also mehr Vegetation und
Mehr
sowas.
Vegetation. Fällt nämlich sofort auf, wenn man das Original, so das normale Nordics, spielt, das sieht schon teilweise ein bisschen karg aus, muss man schon sagen.
Ja.
Ne?
Es gibt Gameplay-Anpassungen, auf die werden wir später genauer eingehen, wenn wir über das Gameplay reden. Es gibt neue Postgame-Inhalte und Arena-Kämpfe. Die DLCs, die es für das originale East 10 gab, sind enthalten zum Teil.
Also sämtliche Kostüme und so weiter sind drin, glaube ich,
Genau.
ne?
Kostüme, Anhänge, Schiffsdekorations-DLCs aus dem ursprünglichen sind alle enthalten. Allerdings, und das hast du ja schon erwähnt, es gibt kein kostenloses Upgrade für Besitzer von East 10 Nordics. Egal für welches System ihr dieses Spiel besitzt, ihr müsst euch Proud Nordics erneut für den Vollpreis kaufen.
Ja.
Und das ist natürlich fraglich, ob das die beste Strategie war, wenn das Spiel nur 2 Monate nach. Ich kann mir ganz ehrlich, die wussten, was sie damals machen, auch wenn sie es für Japan angekündigt haben. Sie wussten genau, dass sie es nicht vor dem nicht zu nah am Release ankündigen können. Sie durften es aber auch nicht zu spät ankündigen, weil es ja für Japan war. Sie hätten trotzdem ein bisschen länger warten sollen, vielleicht, weil 2 Monate nach Release in.
Länger warten sollen oder direkt sagen, das normale Ease übersetzen wir nicht, Ease 10 übersetzen wir nicht mehr, sondern wir nehmen direkt als Übersetzung die Proud Nordics Version
Ja,
als
und das war
einzelne.
halt wahrscheinlich aus geschäftlicher Sicht nicht machbar, beziehungsweise nicht sinnvoll für sie, weil vielleicht waren sie auch schon an der Übersetzung dran, bevor sie beschlossen haben, dass diese erweiterte Version kommt.
Auf der anderen Seite gibt es jetzt das Spiel auch für die Switch 1, ne, in der normalen Version sozusagen.
Ganz genau, das hätte es vielleicht dann nicht
Nicht
gegeben.
gegeben, ja.
Eine Sache, die ich jetzt noch anmerken möchte, was auch noch so ein Punkt ist, Ys 10 Nordics auf der Switch, beziehungsweise auch auf anderen Systemen, hat als Sprachen Englisch und Französisch, als Textsprache natürlich. Die Proud Nordics Version hat Englisch, Spanisch, Französisch und deutsche Texte.
Ach ja, okay.
Die ist also nochmal in 2 weitere Sprachen übersetzt worden und wir haben jetzt auch deutsche Texte tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendein Ys vorher schon mal gab, das deutsche Texte hatte. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob
Bin ich
das,
auch nicht
wie das bei
sicher.
Ys 9, Ys 8 und so weiter,
Ja,
müsste ich jetzt ehrlich gesagt
müsste ich
nachgucken.
auch nachgucken, weil ich es tatsächlich auch nicht.
Äh,
Also,
ich
aber.
weiß, Ys 7 hat es nicht
Nee,
gehabt.
genau. Aber Sprachausgabe ist Englisch und Japanisch wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Soweit ich es im Kopf habe,
Ja.
gab es keine andere außer die
Nee,
beiden. Also,
genau.
ich gucke gerade nochmal nach. Also Ys 8 war definitiv nur Englisch-Französisch auf der Switch und auch Ys 9 war nur Englisch-Französisch. Es dürfte also, wenn nach momentanem Stand, Wissensstand von uns, dürfte es das erste Ys sein, das deutsche Texte bekommen hat.
Ys 8 hatte aber auch am Anfang auch eine sehr schlechte englische Übersetzung tatsächlich. Da hatten sie nochmal nachgearbeitet. Das war
Genau.
nicht so der Riesenbrüller, sagen wir mal so.
Ja. Und dann auch noch anzumerken, was ich sehr interessant finde, das ist, dass in der Trails-Reihe mit dem Remake jetzt vom ersten Teil ja auch deutsche Texte Einzug
Ja,
gehalten haben.
genau.
Finde ich halt sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, man muss ja mal sagen, dass Falcom eine recht kleines Entwicklerstudio ist. Ne, das sind, ich glaube, die beschäftigen so 200 Leute oder sowas. Und die haben halt da auch nur begrenzte Kapazitäten, sind halt auch immer auf die Publisher angewiesen, mit denen sie zusammenarbeiten für ihre Spiele. Ne? Und ob dann die
Genau.
Sprachen dann kommen und so, ist immer fraglich. Leider, ja.
Das war, glaube ich, beim Remake müsste das Gung Ho gewesen sein, jetzt von Trails,
Ja, das war
The Sky
Gung
First
Ho.
Chapter. Die
Genau.
sind ja eher bekannt dafür, in viele Sprachen zu übersetzen. Weil ich sehe gerade, also laut dem hier hat die Switch 1-Version nur englische Texte. Kann aber sein, dass die anderen Texte als Download angeboten
Ah,
wurden. Also
okay.
das weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich weiß, auf der PS5 hatte ich deutsche Texte. Das müsste ich jetzt nochmal nach, müsste ich jetzt erstmal ja, ermitteln, wieso das dann jetzt in der Switch 1-Version keine deutschen Texte hat, weil das ist schon ein bisschen
Das ist wohl
ungewöhnlich.
wirklich ungewöhnlich, ja.
Oder es ist halt einfach hier nicht richtig eingetragen. Kann man ja auch immer sagen, manchmal sind ja auch die Einträge nicht ganz korrekt. Nein, tatsächlich, die Switch 1-Version von Trails in the Sky First Chapter hat keine deutschen Texte, die Switch 2-Version hat deutsche
Ach
Texte.
doch, okay. Das war aber auch wirklich, wirklich interessant. Komisch, ja.
Das
Ja.
finde ich sehr, sehr interessant und sehr seltsam, woran das auch immer liegt, weil die Texte nicht in der Switch 1-Version haben, finde ich ein bisschen arg seltsam. Aber gut, wollen wir jetzt gar nicht so sehr
Nee.
thematisieren. Wir wollen jetzt mal lieber auf Ys 10 Proud Nordics eingehen. Eine Sache, die ja immer so ein bisschen bei der Ys-Reihe eine Rolle spielt, deswegen fange ich jetzt mal damit an, ist die Chronologie der ganzen Spiele,
Ganz
weil, das
genau.
hatten wir ja schon mal thematisiert im letzten Ys-Podcast, deswegen machen wir das ganz schnell, einfach nur ganz kurz. Die Ys-Spiele sind nicht chronologisch, die werden im Grunde, die bedeutet die Zahl hinten, welches Buch das ist, das Adol, der Hauptcharakter, geschrieben hat.
Genau.
Also Ys 10 ist das 10. Buch, das er geschrieben hat. Chronologisch spielt es aber nach Ys 1 und 2 und vor Ys 4, was jetzt seltsam klingt, weil Ys 3 spielt erst nach Ys 4. Also nur um
Richtig.
so
Ja.
zu erklären. Also Adol ist zu dieser Zeit 17, was er auch im ersten und zweiten Teil, also ersten Teil der 16, im zweiten Teil der 17.
Genau.
Und Nordix spielt im Grunde direkt nach dem zweiten Teil.
Genau, deshalb ist da auch einer der Charaktere aus Teil 2, der Dr. Flair, der ist da auch mit ihm auf dem Schiff. Der
Ja, finde ich interessant. Ich glaub, der heißt in der deutschen Version Dr. Rall.
Dr. Ral, ja, der heißt Ral Flair Ral oder Ral Flair,
Ah,
glaube
okay, das
ich.
kann gut sein,
Ja,
ja.
genau.
Aber
Flair Ral heißt der, genau. Ja.
um es nochmal kurz zu sagen, damit ist halt East 10 das dritte Spiel in der Reihe von Adol Crystal, beziehungsweise wenn man East Origins mit dazu zählt, wäre es das vierte Spiel chronologisch betrachtet.
Ganz genau. Genau,
Nur
wie.
um das kurz mal erwähnt zu haben, wir wollen da gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil
Genau,
das
das
wird
sind
sonst
halt,
zu komplex
es
wieder.
wird halt da so die Rahmenhandlung der Reihe ist halt, der Adol hat halt da ganz viele Abenteuer erlebt zu Lebzeiten und hat 100 Bücher oder so geschrieben, und jedes Spiel ist halt eine Adaption eines seiner Bücher, ne? Und
Genau,
wir
also
hatten das auch mal so ein
das.
bisschen verglichen so mit Conan der Barbar, ne? Wo ja die
Ja.
Geschichten, die der Robert E. Howard geschrieben hat, auch nicht chronologisch sind, sondern immer Teile seines Lebens irgendwie sind, so, ne?
Genau. Also
Ne?
im Grunde hat Howard da mal immer gesagt, das ist so, als ob wenn jemand in der Taverne sitzt und eine Geschichte erzählt, erzählt
Genau.
ja auch nicht chronologisch, er erzählt das, was ihm gerade einfällt. Und ja, so ist das hier halt jetzt auch gehandhabt. Das haben sie halt relativ einfach, weil sie einfach überall Teile reinschieben können,
Ganz
wobei sie
genau.
mittlerweile da auch nicht mehr komplett frei sind,
Ja, langsam wird's eng
weil
in einigen Stellen.
es gibt noch Lücken zwischendurch, aber gerade so zwischen Teil 1, 2, dann 10, 4 und 3, die sind so nah beieinander, da kann man schwer noch was dazwischen
Richtig.
schieben
Aber hier
vom
jetzt, aber
Alter.
ich glaube,
Aber
ich neun.
zwischen 3 und 8 dann, die danach
Genau.
kommen, da ist im Grunde noch Platz frei, weil das Alter 20 ist nicht abgedeckt von ihm und das Alter 22 auch nicht. Allerdings haben sie mit East 6 und East 7 zwei Teile, die das Alter 23 abdeckt. Das heißt, sie könnten rein theoretisch mit East 11 auch nochmal das Alter 17 abdecken, wenn sie wollten, auch wenn wir das mit 2 und 3, 2 und 10 jetzt ebenfalls haben. Oder sie könnten einen Teil reinschieben, der das Alter mit 18 nochmal abdeckt und vor East 4 oder vor East 3 dann nochmal spielt.
Ich
Aber wie
glaube,
gesagt, wir wollen da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist jetzt, nee,
ich
ich
glaube
würde
der, ich
würd
glaube,
sagen,
ja,
ja?
ich glaube, der neunte Teil ist der, wo er am ältesten ist,
Genau, da
tatsächlich.
ist er 24.
Genau. Am ältesten, ja,
Man
für
kann, also.
japanische Verhältnisse ist das schon, eieiei, das ist schon mit einem Fuß im Grab.
Ja, genau. Wenn man so nach Rollenspielstandard
Ja,
geht.
ja.
Aber wie gesagt, wir wollen das jetzt gar nicht zu sehr anreißen. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Wir wollen viel lieber auf die Geschichte des 10. Teils an sich eingehen. Magst du mal
Ja.
so ganz kurz anreißen, worum es im Spiel geht?
Genau, also Adol ist mal wieder per Schiff unterwegs. Ist er ja immer am Anfang eigentlich. Und Fans der Reihe wissen, dass das nie gut geht, wenn er mit dem Schiff unterwegs ist. Denn meistens ist er immer, gerät er immer in Schiffbruch oder strandet irgendwo. Und er ist halt auf dem Schiff mit seinem Kumpel Dogi, der ihn ja immer begleitet, der gerne Mauern durchbricht. Das ist so ein Meme quasi, das mit ihm verbunden wird, weil er, ich glaube, im ersten Teil, nee, doch im ersten Teil so eine Mauer durchbricht, im ersten oder zweiten Teil, weiß ich es gar nicht. Und seitdem ist er der Wall Crusher, und mit ihm ist er wieder mal auf dem Schiff und mit diesem Dr. Flair zusammen. Und sie durchqueren da gerade den, wie heißt es, den Golf von Obelia, glaube ich, ne? Heißt
Genau,
es, glaube
ja,
ich,
OP,
genau.
genau.
Genau, und werden da von Piraten angegriffen. Denn dieser Golf, der wird von so Piraten, das sind quasi Wikinger, wird der
No,
kontrolliert.
sie
Ja.
werden in der deutschen Version Normannen genannt.
Normannen, genau. Das ist ja, also man muss auch sagen, dass die Welt von East auch immer so ein bisschen an Europa angelehnt ist. Also es gibt dann ein Äquivalent zu Deutschland, das ist Garman, oder es gibt, also East zum Beispiel, das Land, das ist so bei Frankreich und so. Also das ist. So ungefähr kann man sich das vorstellen, von der Geografie so her, so ein bisschen wie Europa. Und genau, und die Normannen quasi, und das sind halt ja Freibeuter, die aber so ein bisschen das Gesetz auch aufrechterhalten in dieser Straße da. Und genau, das Schiff wird halt überfallen, auch weil der Kapitän illegale Geschäfte, glaube ich, gemacht hat. Das sehen die nicht so gerne. Der wird dann auch kurzerhand umgebracht von der Chefin. Der Anführerin dieser Piraten. Und ja, Edo landet dann in einem Dorf da, oder strandet deshalb da mit seinem Kumpel in diesem Dorf. Und dann, sagen wir mal so, das Schicksal führt ihn dann mit dieser Anführerin der Piraten, mit der Kaja, zusammen. Und die beiden werden mit so einem, ja, mit so einem magischen Band aneinander gekettet sozusagen und können sich nicht lange, nicht weit voneinander entfernen. Das ist ganz interessant, weil die sich am Anfang auch gar nicht so gut finden, die beiden.
Ne? Naja, also ich würde eher sagen, sie findet es nicht so toll.
Sie findet es
nicht so toll. Egal. Ja. Er ist aber nur spannend, weil es ein neues Abenteuer ist.
Genau, der Adol, der ist immer so drauf, ach komm, wieder ein neues Abenteuer, egal was mir da gerade so passiert. Und
genau.
Und da gibt es halt so eine Art von ja, unsterbliche Monster, die Krieger, die bedrohen da diese Inselkette. Und ja, und die beiden machen sich dann auf, zu ergründen, warum sie da aneinander gekettet sind und was das Schicksal halt da für sie bereithält, sozusagen.
Genau. Ja. Natürlich passiert noch wesentlich mehr, es gibt einige Wendungen, sehr früh und so weiter.
Genau.
Aber das ist so ganz grob die Story angerissen. Und finde ich auch, ehrlich gesagt, gefällt mir die Geschichte von Spiel. Ja. Ich mag auch Kaja sehr gerne.
Ja, die ist wirklich cool.
Ich finde es auch schön, dass Adol nicht die ganze Zeit alleine unterwegs ist. Mhm. Und man kann ja auch, um jetzt mal Gameplay was vorwegzunehmen, man kann beide Charaktere spielen, man kann auf Knopfdruck zwischen ihnen wechseln, was auch gar nicht mal so unwichtig fürs Kampfsystem ist.
Ganz genau. Es ist ja so, weil so in den vergangenen Teilen, also 9, 8 und 7 da, und dem Remake von Teil 4, da waren ja immer drei Charaktere, die unterwegs waren gleichzeitig, mit denen man wechseln konnte. Und das haben sie jetzt ein bisschen aufgelockert, indem sie jetzt diese zwei, mit zwei Charakteren halt machen und das schon wieder ein bisschen was umändern. Also es war auch mal nötig, finde ich, denn dieses Drei-Charakter-System, das hat sich so ein bisschen auch langsam mal ausgelutscht, meiner Meinung nach.
Ja, aber sie haben es halt jetzt angepasst. Die Kämpfe sind, also wir können jetzt mal darauf eingehen, also das Spiel ist natürlich Third-Person-Perspektive, also ist jetzt nicht irgendwie Top-Down oder sonst irgendwas. Und wir durchstreifen halt diese Welt, Dungeons, die Städte und so weiter und so fort. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt.
Ganz genau.
Echtzeitkämpfe. Es ist ein Action-Kampfsystem, deswegen auch Action-Rollenspiel. Und also wir schlagen mit einer Taste zu, mit Schultertaste plus Tasten führen wir Spezialaktionen aus. Wir wehren ab, wir weichen aus. Wir wechseln zwischen den beiden Charakteren. Das ist deshalb wichtig, weil wir haben natürlich eine begrenzte in Energie, Mana nenne ich es jetzt einfach mal, oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie es im Spiel genannt wird. Mit dem wir diese Spezialfähigkeiten durchführen. Wenn wir aber im richtigen Moment wechseln zwischen den Charakteren, können wir natürlich mit dem anderen Charakter weitere ausführen und dann ist diese Energie von dem ersten Charakter, sagen wir von Adol, wieder aufgeladen, während wir Kaja gespielt haben. Und dann können wir mit ihm wieder solche Aktionen ausführen und dann natürlich immer koppeln mit normalen Angriffen. Und die beiden können auch gemeinsam agieren. Wenn wir die ZR-Taste drücken und abwehren, agieren die beiden auch gemeinsam. Das heißt, sie schlagen gemeinsam zu und wir können wieder andere Spezialaktionen ausführen, bei denen die dafür notwendige Energie von beiden gleichmäßig abgezogen wird. Hat allerdings einer der beiden zu wenig Energie und der andere kann das ausgleichen, kann die Aktion trotzdem durchgeführt werden. Also das ist sehr taktisch auch alles dahinter dabei.
Genau, die beiden nutzen ja auch unterschiedliche Waffen. Also Adol hat ja Schwerter.
Genau.
Und Kaja hat Äxte. Die hauen doch ein bisschen heftiger zu als Adol, dafür ist Adol halt ein bisschen schneller.
Ja, ganz genau. Finde ich sehr schön, weil also ich spiele natürlich unterschiedliche Fähigkeiten und so weiter.
Ja.
Ansonsten muss man halt sagen, ist es typisch JRPG, typisch Rollenspiel. Wir kriegen natürlich dadurch Erfahrungspunkte, dass wir Gegner besiegen, wir steigen im Level auf. Und ja, das ist halt so der ganze Standard, den man kennt, sage ich mal, von solchen Rollenspielen.
Ganz genau.
Auch die Erkundung der Welt, da sind halt überall Gegner, die wir bekämpfen. Da kommt es halt nicht irgendwie dazu, dass wir jetzt in einen Kampfbildschirm wechseln,
nee,
über Tales.
Genau,
sonst irgendwas, sondern wir bekämpfen die wirklich in der Welt, wir sie treffen oder im Dungeon, in dem wir sie halt treffen.
Wie bei Zelda oder so, das sind halt Echtzeitkämpfe. Und wie ich finde, auch ist typisch sehr, sehr umfangreiches Monster-Kompendium. Also es sind immer, ist halt sowieso immer sehr, sehr viele unterschiedliche Gegner. Das ist ja auch so, das finde ich auch immer sehr cool. Und spektakuläre Bosskämpfe, die ja auch nicht fehlen dürfen. Ja, also die sind auch wirklich hervorragend gelöst.
Ja, das stimmt. Also da muss man auch sagen, die Bosser sind sehr cool. Man muss auch sagen, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, fünf war es,
Ja,
wenn ich mich nicht ganz
müssten
täusche.
fünf sein, ja.
Und da, also schon auf dem normalen, das ist der zweitniedrigste, können die Bosse, wenn man das Kampfsystem nicht verinnerlicht hat, knackiger sein.
Und die,
Also,
weil die müssen schon, weil die haben schon, sagen wir mal so, ohne jetzt irgendwie zu spoilen oder so, aber die brauchen schon gewisse Taktiken und auch, sagen wir mal, eine Ausschöpfung des Kampfsystems, um die zu besiegen. Ne?
ja. Deswegen, also das ist, es gibt auch einen leichten Schwierigkeitsgrad. Auf dem funktioniert das besser, sage ich mal. Also besser ist falsch. Auf dem kommt man, wenn man nicht so das Ganze verinnerlicht, besser klar. Also das ist, wir haben ihn bewusst leicht genannt und ich finde es auch gut, weil hier kommen dann auch Einsteiger oder alle, die nicht so vertraut mit solchen Kampfsystemen sind oder nicht so gut mit zurechtkommen, gut durch die Geschichte und haben trotzdem jetzt nicht die absolute Langeweile, sage ich mal. Deswegen finde ich vollkommen in Ordnung. Und auch noch eine Besonderheit, wenn man in einem Kampf stirbt, also im Bosskampf, kann man den Kampf sofort wiederholen. Da kriegt man den Game-Over-Bildschirm, kann aber sofort wiederholen. Hat sogar die Möglichkeit, dann zu wählen, dass dieser Gegner geschwächt wird. Das heißt, man diesen Gegner schwächer bekämpfen darf. Ist, finde ich, eine gute Funktion, weil wenn man da zum fünften Mal einen Boss gescheitert ist oder so, kann man damit diesen Boss wenigstens schaffen, ohne den Schwierigkeitsgrad grundsätzlich zu senken.
Das stimmt, das stimmt.
Weil manchmal ist ja auch wirklich nur ein Gegner, an dem man sich Zähne ausbeißt und mit diesem Gegner nicht zurechtkommt. Erwartet ihr aber jetzt kein Souls-Spiel oder
Nee,
Souls-like-Spiel oder
nee,
sowas.
nee, nee.
Das ist es nicht. Aber man muss halt schon, ja, wobei ich würde mal sagen, auf den höheren Schwierigkeitsgraden kann es schon richtig heftig werden.
Auf jeden
Es gibt zum
Fall.
Beispiel diese eine Besonderheit, wenn man Heiltränke nimmt, bleibt die leere Flasche übrig. Und mit dieser leeren Flasche kann man dann neue Heiltränke bekommen, die als Grundlage. In den höheren Schwierigkeitsgraden wird diese Flasche mitverbraucht. Das heißt, man muss diese Flaschen auch wieder mit besorgen, wenn man neue Heiltränke will. Ist so eine Besonderheit des Spiels. Das macht halt das auf den höheren Schwierigkeitsgraden nochmal anspruchsvoller. Genau.
Ganz
Ja,
genau.
ansonsten, was
Genau.
gibt's?
Was gibt's
Was
noch?
haben.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch das, ja, die haben da, was wir noch erwähnen sollten, die beiden, die haben ja noch, es ist kein Hoverboard, sondern es ist ein Manaboard.
Ja,
Ne? Es ist eine Art,
genau.
es ist eine Art schwebendes Skateboard, wenn man so will, das dann auch
Ja,
ein,
oder was auch
ja,
immer.
oder Snowboard, es ist ja nicht sehr wenig Schnee da,
Ja,
aber
man kann damit aber auch über Wasser zum Beispiel auch gleiten.
genau, über
Ja.
Wassergleiten und so weiter. Es gibt auch Rennen, die man damit bestreiten kann und halt gewisse Passagen, die dann nur auf diesem Board da passieren.
Genau. Das
Ne?
erste Mal hat man das, wird man damit konfrontiert in einer Fluchtsequenz. Die kommt sehr früh. Da muss man wirklich vor einem Gegner fliehen, was auch wieder so ein bisschen Abwechslung in das Ganze reinbringt. Man muss vor dem fliehen und unterwegs Hindernisse halt entfernen und darf sich von dem nicht schnappen lassen. Und dabei kommt es auch zu dieser Flucht kurzen Sequenz, in der man das erste Mal auf einem Brett statt dem Hoverboard so unterwegs ist. Wobei man sagen muss, es funktioniert nicht ganz realistisch, aber
Nee,
das ist vollkommen
egal,
egal.
egal.
Das zeigt halt sehr früh, dann gibt einen sehr frühen Eindruck davon, wie das funktioniert.
Aber es kann ja auch sein, dass der,
Allgemein.
aber es kann ja auch sein, dass der Adult da bei den Schilderungen seiner Story einfach auch immer ein bisschen übertreibt. Ne?
Das weiß man
Das
natürlich nicht. Ja, aber man
weiß
muss sagen, allgemein hat das Spiel einige abwechslungsreiche Sachen drinnen. Auch mal so. Was weiß ich, diese Herausforderungen, die es gibt, jetzt neu im Spiel, also in
man.
dieser Version sind ja auch dann zusätzliche
Richtig. Und Arena
Kämpfe.
ist
Dann
drin,
gibt es diesen
genau.
die Zeitprüfungen neue in Muspelheim, gibt es neu. Also von daher, das sind so ein paar der Neuerungen, die da jetzt auch drin stecken. Und etwas, was ich halt bisher nicht angesprochen hatte, sind Gameplay-Neuerungen, die eben ein anderes Gameplay-Element des Spiels betreffen, und zwar die Schifffahrt.
Richtig, das
Und
ist auch.
ja, ich meine, wir sind hier in einem Art Wikinger-Setting, Normannen-Setting, in einem Insel-Archipel unterwegs. Das heißt, was liegt näher als Schiffe zu verwenden, wie es eben in solche Spielen. Ich sage jetzt, erinnere jetzt nur mal an Assassin's Creed, an
Genau.
gewisse Teile davon.
Da hätte ich jetzt auch direkt Assassin's Creed 4 jetzt als Beispiel genommen, genau.
Ja, oder auch Odyssey ist ja auch so ein gutes Beispiel
Genau.
dafür, da ist ja,
ja
auch das Schiff sehr präsent.
Mhm.
Und hier ist es auch sehr präsent, also wir setzen auch mit unserem Schiff Segel. Neu ist hier, dass es das Segelsystem, das ist im Grunde ein Turbo, den wir jetzt aktivieren können, wenn wir eine entsprechende Aufladung haben, der ist schneller.
Mhm.
Was auch sinnvoll ist, weil das Schiff an sich sonst gerade am Anfang ziemlich langsam
Das ist
ist.
korrekt, ja.
Ja, aber es ist eine nette Funktion. Man kann auch drei Perspektiven dabei einnehmen. Sehr weit weg, etwas von dem Ganzen aus einer Art Verfolgerperspektive und dann sogar die Third-Perspektive von der, also von der Person, mit der man das Schiff steuert.
Mhm.
Was ich sehr interessant finde, weil das ist halt dynamisch und genau ähnliche Perspektiven gab es auch in Black Flag, also es ist wie Black Flag.
Haben sie vielleicht ja schon als ein bisschen als Vorbild genommen. Kann ja schon sein.
Ich glaube, dass das so ein Standard geworden ist durch Black
mit
Flag.
Sicherheit, mit
Sicherheit. Das haben sehr viele Spiele so übernommen, glaube ich.
Ich meine, warum es ändern, wenn es gut ist. Ne? Also deshalb,
ganz genau. Ne? Ja. Es gibt auch Kämpfe.
Genau.
Also Schiffskämpfe tatsächlich. Also da gibt es auch neue durch das Proud-Update jetzt.
Mhm.
Proud, die neue Version halt. Du kannst ja mal kurz sagen, wie sind denn, also was kann man sich unter diesen Schiffkämpfen denn so vorstellen?
Ja gut, weil man hat halt Kanonen und so weiter und ja, schießt halt auf die anderen Schiffe und man versucht die halt auszumanövrieren, halt das Übliche halt, wie man sich das halt so vorstellen kann. Es gibt da halt immer wieder Piraten und so weiter, denen man sich da entgegenstellt und genau, aber das Schiff kann man ja auch aufwerten. Also man kann da neue
ja.
Teile kaufen, neue Kanonen und so weiter und die Crew wird ja auch immer größer, also die Crew selber vom Schiff ist dann auch wichtig sozusagen und genau, also deshalb Das ist schon ein relativ zentrales Thema. Ich finde es jetzt nicht, also es ist okay, aber ja, sag mal so, also Black Flag oder so macht das natürlich noch ein bisschen besser, aber es ist eine nette Abwechslung auf jeden Fall.
Man muss hier aber auch sagen, die Produktionsgröße des Spiels halt gegenüberstellen,
eben.
Weil
ja,
Black Flag ist halt ein Multimillionen 500, nee, wahrscheinlich sogar noch mehr Entwickler-Ding von Canavi Studios daran beteiligt waren damals.
Ganz genau.
Und hier haben wir eine Neon Falcon, das halt zwar im Rollenspielbereich unter Fans für eben Ys und Trails bekannt ist, aber dann trotzdem eher ein kleineres, großes Studio ist, ein mittelgroßes Studio, das, wie wir schon gesagt haben, ohne Publisher gar nicht im Westen agieren könnte, sondern dann nur auf Japan fixiert wäre.
Genau.
Das fällt auch daran auf, dass sie halt für verschiedene Spiele verschiedene Publisher haben. Für die East-Reihe haben sie meistens NIS America mittlerweile als
Richtig.
Partner, schon seit einer Weile.
Richtig.
Und das gilt jetzt auch für East 10 Proud Nordics, hat auch schon für East Nordics, also 10 Nordics gegolten. Ich glaube, auch für die Teile davor müsste das auch schon so
eigentlich
gewesen sein.
Schon. Es ist eigentlich meistens Nipponichi America, aber die Remakes von Trails in the Sky, die sind von Gung-Ho. Also
ja, genau, das ist die von Gung-Ho. Da haben sie einen anderen Partner. Ich weiß auch nicht, wie es bei der Trails-Reihe allgemein ist, ob sie da.
Eigentlich auch immer Nipponichi gewesen, bis jetzt.
Ja, dann haben sie da jetzt irgendwie mit dem Trails. Remakes einen neuen Partner gefunden,
genau.
Was für die kann vielleicht sogar sein, dass sich das bei den Ys 11 dann auch ändert, wer weiß.
Könnte möglich sein.
Das ja, kann man noch nicht beurteilen, das ist halt jetzt nicht so sicher, aber man muss ja auch sagen, dass es bei Ys Memories of Celceta auch Abweichungen gibt beim Publisher. Da hatten wir für Nordamerika Exceed Games für die PAL-Version, für die PS Vita PAL-Version, NES America für die PS4-Version, Marvelous Europe und dann für die PC-Version wieder Exceed Games weltweit. Aber das war halt 2012, das ist ja nochmal was ganz anderes gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es für die Memoir-Version später dann war, die für die Switch erschienen ist, wer da dann zuständig war. Das kann ich so jetzt gerade gar nicht sagen.
Weiß ich jetzt auch nicht. Es ist aber, es ändert sich tatsächlich öfters bei denen. Es ist,
ja,
also kommt das wirklich auf die Version auch an. Ne?
Genau, East vs. Trails in the Sky, Alternative Saga, was ja auch 2025 für die Switch bei uns erschienen
Ja,
ist,
genau.
hat ein ganz anderes. Das hat Refinit Games oder wie die heißen als Publisher. Also
Ja,
ist mal was ganz
das war ja
anderes.
sowieso ein Spiel, was sowieso eines der, das war eines der wenigen älteren Titel, die noch nicht übersetzt worden sind aus den Reihen. Und deshalb ist es jetzt noch nachgeschoben worden. Ist ja eigentlich, glaube ich, ein PSP-Spiel, glaube ich. Ich glaube, ein
Ich weiß
PSP.
es gar nicht, aber
Ich glaube,
könnte
ein
hinkommen,
PSP.
ja. Ja. Übrigens, East Memoirs in Fel'Gana ist von Marvelous Europe
Ach,
auf der
von
Switch
mal. Ah,
gepublished.
okay.
Also, wir merken hier schon, aber meistens ist er halt NIS America. Ist auch gar nicht so wichtig, ich meine, das interessiert ja
Nee,
eigentlich kaum, wer das publisht.
eben.
Das ist halt das Einzige, was dabei relevant werden könnte, ist, welche Sprachen bekommt es. Wir sollten viel lieber über das Spiel weiterreden. Ich meine, was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Es gibt halt das typische Level-System, das man kennt.
Genau. Ja, es gibt halt diese besonderen Monster, diese Grieger, die sind halt, wie gesagt, verwundbar, nur halt Adol und Kaja können die halt verletzen. Ne? Auch,
Was im
auch.
Endeffekt dazu führt, dass wir die verletzen können, weswegen es eigentlich ganz normale Gegner
Eigentlich
sind.
ja, genau.
Man hätte das ein bisschen so inszenieren können, dass die wirklich nur mit bestimmten Attacken, weil storymäßig liegt es halt an der Kraft, die die beiden haben.
Genau.
Damit hätte man es halt begründen können, nur wenn sie diese Kraft einsetzen. Aber da sie die sowieso die ganze Zeit einsetzen, spielt es kaum eine Rolle.
Nur im allerersten Kampf, wo Adol auf eins von denen trifft und er noch
Ja.
nicht mit ihr verbunden ist, da merkt man es dann.
Ja, das stimmt, da merkt man es, aber ansonsten ist es danach, ist es halt so, ja, okay.
Ja.
Es ist ein Story-Ding, ein Story-Ding, muss man
Genau.
dazu
Genau wie
sagen.
es in Ys 8 diese Dinos gab, diese Saurier. Das war ja auch letztendlich nur so ein Story-Ding, dass diese verlorene Welt, Insel quasi da, dass es da diese Saurier gab. Das waren letztendlich auch normale Gegner.
Es ist halt meistens bei solchen Sachen so, dass es ein Story-Ding ist. Ja.
Genau.
Gut. Was dir vielleicht noch, ich meine, Frage erstmal an dich: Hast du noch irgendwas zum Gameplay anzumerken?
Ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut abgedeckt, glaube ich, würde ich sagen.
Okay, weil dann würde ich gerne mal auf eine Sache eingehen, die hier nicht ganz unrelevant ist, und zwar auf die DLCs.
Oh ja, genau, das hätte ich jetzt auch noch mal gerne noch mal
Wir
durchgespielt. Das würde mich noch interessieren.
haben ja bereits erwähnt, dass es kostenlose DLCs im Spiel schon enthalten sind. Das sind allerdings die DLCs, die fürs ursprüngliche East 10 Nordics erschienen sind.
Also hat das
Für
Neue bekommen.
genau, das hat neue DLCs bekommen. Und zwar, ich fange einfach mal an. Wir haben das Starterpaket. Das beinhaltet vor allem einige also nützliche Gegenstände, was weiß ich, Items, Rohstoffe, also Ressourcen für halt das Schiff, mit dem man das halt warten kann, Heiltränke, Köder fürs Fischen, also man kann ja auch fischen und sowas. Solche Sachen. Ist recht umfangreich, was da drin steckt. Kostet 20 Euro.
Puh, das ist schon ordentlich. Wenn man bedenkt,
Dann
dass
gibt
es,
es.
also wenn man bedenkt, dass das eigentlich nur so Materialien und kleine Items wie Sachen zum Fischen oder so ist, das ist schon ein ordentlicher Preis.
Ja, ich denke auch. Also, du hast da halt wirklich viel drinnen. Also, es ist ein recht umfangreiches Ding. Und ich denke, da sind auch einige Sachen dabei, die eher selten im Spiel sind. Das kann dir schon einen recht guten, den Start wirklich erleichtern. Es gibt auch noch das Expertenpaket. Das gibt dir einen ordentlichen Schub, weil da sind noch mal wertvollere Gegenstände drin. Auch sowas wie Blitzfragmente 2000, nee, insgesamt 7000 sogar sehe ich gerade. Und sowas, also wirklich so besondere Sachen, auch teilweise in sehr hohen Mengen. Und das kann dir schon einen recht großen Teil geben. Man muss sagen, für beide bisher angesprochenen DLC-Pakete gilt, dass alle Items, die da drin enthalten sind, auch im Spielverlauf erlangt werden können. Das sind keine exklusiven Items. Das ist wirklich nur, dass man zum Start direkt einen Kontingent davon hat.
Dass man quasi einen Boost hat und vielleicht sich schon relativ früh starke Gegenstände craften kann oder so, ne?
Ganz genau. Und dieses Expertenpaket kostet 44,99.
Puh. Also, das ist wirklich ordentlich.
Ja, es gibt auch noch das fortgeschrittene Paket. Das ist zwischen diesen beiden angesiedelt für 29,99.
Okay, also das ist schon, also da muss man schon, also da kann man sich ein neues Spiel für kaufen. Oder sogar zwei, je nachdem, ne?
Wer es ein bisschen günstiger will und nur ein paar Sachen für das Schiff haben will, also was wie Segel, Rumpf, Armbrust oder sowas, der kriegt das Sandras-Paket für 9,99 €.
Okay, also muss sagen, Sandras ist das Spiel, das Schiff, das heißt so,
Genau,
ne?
ja.
Genau.
Hier muss man sagen, dass diese Gegenstände wohl exklusiv sind
Okay.
durch diesen DLC, die kriegst du nicht im Spiel. Es sind aber ausschließlich Deko-Gegenstände. Für 10
Okay.
Euro.
Okay.
Ja, dann gibt es noch das Kostümpaket. Dadurch kriegt man zwei Kostüme jeweils, also jeweils zwei Kostüme für Adel und Kaja.
Das sind aber dann
Einmal,
neue wahrscheinlich, weil die alten sind ja
ja, das sind
enthalten,
neue,
ne?
genau.
Okay.
Das Zelt der Abenteurerkleidung für Adel und den Picard-Pyjama für ihn
Okay.
und für sie. Den Pyjama gibt es für beide, jeweils für eine Version. Und sie kriegt also Schildbrüder-Ensemble. Also insgesamt, wie gesagt, zwei Kostüme, insgesamt vier Kostüme für 14,99 €.
Oh, da sind die Kostüme ja billiger als die ganzen Items. Das ist ja schon interessant. Okay.
Aber die Items sind auch deutlich mehr. Also du müsst dir wirklich mal die Menge anschauen.
Okay.
Die Liste ist lang und das ist wirklich viel. Ja.
Okay.
Dann gibt es noch das Maskottchen-Set. Insel Seeren, da kriegt man halt dann so kleine Maskottchen-Gegenstände für
Okay.
1,99 €.
Okay.
Es gibt genau solche Maskottchen-Sets, übrigens mehrere verschiedene, die haben dann verschiedene Sachen einfach drin. Zwei Stück, jeweils 1,99 € gibt es da, glaube ich. Und dann gibt es noch ein Set, das enthält einen Heiltrag, ein Schwertsiegel, eine Mini-Charger, eine Glückskartoffel-Lunchpaket, einen Schildstern und noch einen anderen Gegenstand, den ich jetzt nennen will. Zumindest der Großteil, außer zwei Gegenstände, Mini-Charger und dieser eine Gegenstand, den ich erwähnen wollte, können ja auch im Spiel erlangt werden. Diese beiden Gegenstände nicht. Das Set ist gratis. Das kriegt man kostenlos.
Okay,
Das kostet
immerhin,
keins Euro.
immerhin, immerhin.
Ja.
Aber man muss
Das.
ja, man muss ja schon sagen, also Falcom hat immer relativ umfangreichen DLC zu seinen Spielen und viel davon ist auch nur Kostüm- und Item-Kram. Es ist auch bei den Trails-Spielen so. Die sind auch immer relativ teuer, finde ich.
Ja, also das Spiel selbst kostet 69,99 € für die Switch 2 im eShop. Es gibt tatsächlich auch eine Retail-Version für 59,99 € nach aktuellem Stand. Also bin ich gerade auf die Webseite eines bekannten Online-Shops gegangen. Das ist allerdings eine sogenannte Software-Schlüsselkarte bzw. GameKey-Card.
Genau.
Man bekommt in dieser Version, die als Deluxe-Edition bezeichnet wird, allerdings ein Mini-Artbook, also ein kleines Booklet mit ein paar Artworks drin und ein Mini-Poster.
Ja, immerhin, wenn das Spiel schon nicht auf der Disc, also auf der Cartridge drauf ist, dann kriegt man immer noch ein paar andere Goodies. Immerhin.
Genau. Das Poster ist halt das Cover-Artwork
Okay.
also ja. Genau. Ja. Also das ist das, was man im Spiel dann so noch bekommt. Das haben wir jetzt sehr gut durchgekaut, glaube ich. Wir haben eine Sache aber noch nicht so sehr angesprochen. Die Technik des Spiels, die Grafik des Spiels. Sollten wir vielleicht auch nochmal anreißen.
Ja, wie gesagt, also um das in den Kontext zu setzen, hast ja auch schon gesagt, Falcom ist ein relativ kleines Studio, hatten wir schon angesprochen. Und die Grafik, sagen wir mal so, ich finde, es sieht, also in der Proud Nordics Version sieht es tatsächlich ein bisschen besser aus, aber es ist jetzt schon, also es ist schon nicht mehr so der Riesenbrüller, muss ich sagen. Die Charaktermodelle sind sehr schön. Aber die Umgebung ist teilweise schon ein bisschen karg, muss ich sagen. Also
Ja, das stimmt.
da
Also
wären auch noch mehr Details drin gewesen. Gerade so bei den Bergen im Hintergrund zum Beispiel.
es gibt auch einige matschige Texturen. Wasser sieht nicht immer perfekt aus. In manchen Szenen fällt schon sehr auf, dass diese Grafik-Engine nicht ganz modern ist. Also ich gehe mal davon aus, das liegt an der Engine auch, die sie
Wahrscheinlich, ja.
verwenden.
Ja.
Wenn zum Beispiel das erste Mal das Schiff losfährt, wenn man zum ersten Mal das Schiff losfährt, sieht man schon, dass das Ganze nicht so die Top-Grafik ist. Da gab es schon hübschere JRPGs.
Oh, aber
Ähm, ab, außerhalb, Außer von Square Enix, muss ich jetzt sagen. Also ich meine jetzt nicht von Square Enix, sondern die typischen JRPGs. Mhm. Final Fantasy, Dragon Quest sind da mal außen vor genommen, weil das, gerade Final Fantasy ist ja eh was ganz anderes mittlerweile.
Genau.
Ich meine jetzt diese klassischen JRPG-Dinger, die man halt hat. Auch die Tales-Reihe hat da früher mal dazu gezählt, seit Tales of Arise nicht mehr ganz, weil die da auch schon ein bisschen grafisch aufwendiger wurden. Mhm. Ich finde das Spiel trotzdem ganz schick, einfach weil für mich der Gesamtstil passt.
Das stimmt natürlich. Ja, ja, klar.
Ja, also, es ist einfach stimmig, was auch den Charakteren sehr zu verdanken ist, wie ich finde.
Das auf jeden Fall.
Natürlich gibt es viele, also NPCs, die dann halt nicht so aufwendig sind, aber auch da sind einige, zumindest wichtige Charaktere, schon entsprechend detailreich genug entworfen und
genau.
Soundmäßig, also ja,
soundmäßig,
du noch was zur Grafik sagen?
Ich wollte eigentlich nur sagen, soundmäßig ist natürlich wieder richtig gut, da ist Falcom ja auch für bekannt oder gerade auch die
Reihe. Also der Soundtrack war ja schon bei ESC Nordics richtig gut, der ist jetzt bei Proud wieder richtig gut. Also da kann man nichts sagen, das ist einfach ein toller Soundtrack, die Soundkulisse allgemein ist einfach großartig und deswegen kann man
erzähl weiter.
Die japanische Sprachausgabe fällt mir auch sehr gut. Englisch habe ich mir bisher nicht angehört. Ich spiele es auf japanische Sprachausgabe mit deutschen Texten. Ist für mich die beste Kombi bei so einem Spiel. Ja.
Ich finde,
die deutschen Texte sind auch gut gelungen.
Ah, das ist ja die Hauptsache. Aber nochmal zur Grafik. Jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. Zur Grafik. Ich hoffe, dass die aber bei dem nächsten Ys-Teil dann auch die Grafik-Engine nehmen von den Trails in the Sky Remakes, weil die sieht ja doch definitiv besser aus als das, was sie vorher hatten.
Ja, definitiv. Also da sind sie schon einen Schritt weiter. Ich denke, für die Trails-Teile könnte das auch irgendwann der Standard werden. Wobei, ich glaube, das letzte was war das nochmal? Das war Through Daybreak.
Der allerneueste ist Trails Beyond the Horizon. Das ist der
aber das ist der dritte Teil von den Spielen.
Genau,
der dritte
von Daybreak, genau.
Genau, meine ich ja, das meinte ich ja damit einfach nur. Das sieht halt immer noch, hat halt immer noch diese alte Grafik-Engine genutzt.
Genau.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie diese Grafik-Engine jetzt vor allem für die Remakes nutzen wollen, um da eine Unterscheidung zu haben.
Das kann gut sein.
Sie sollten aber trotzdem den grafischen Sprung, den sie hier gemacht haben, man muss ja sagen, es ist trotzdem immer noch nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik.
Nee.
Den sollten sie trotzdem für andere Spiele nutzen. Man kann auch in dieser Engine etwas entwerfen, ohne dass es zu sehr aussieht wie eben die Trails Remakes. Ich meine, der Trails Remake hat ja sehr starke, also sehr erkennbare Outlines bei den Charakteren.
Genau.
Auch wenn die nicht super dick sind, die sind erkennbar. Es hat einen stärkeren Cell-Shading-Look dadurch.
Richtig.
Das kann man ja bei einem Ys-Spiel anders gestalten. Das ist ja eine Designfrage dann auch.
Ja, genau.
Man könnte trotzdem diese Engine nehmen, um einfach das Spiel moderner erscheinen zu lassen. Und da hoffe ich auch so ein bisschen drauf.
Ja, denke ich. Ich gehe aber fast davon aus. Ich meine, die haben sich ja auch immer wieder weiterentwickelt und die sind halt nie auf dem allerneuesten AAA-Standard, aber das will man ja auch gar nicht. Das erwartet man
Nein,
ja
Nein, das
gar
braucht nicht. Man nicht.
Genau, eben braucht man auch nicht. Und deshalb, aber ich hoffe auch, damit dann die Umgebungsgrafik auch ein bisschen weniger steril ist, weil bei den Trails in the Sky Remake finde ich zum Beispiel sehr schön die Landschaft mit das saftige Grün und so weiter. Das passt, das würde auch zu Ys gut passen.
Ja, stimme ich dir zu. Ja. Würde es definitiv. Ja. Gut, was gibt's noch zu sagen? Wir haben ja schon angerissen, die Technik auf der Switch 2, 120 FPS mit etwas abgeschwächter Grafik oder 60 FPS mit voller Grafikleistung. Muss man sich halt anschauen, was das bedeutet bei einem Spiel, das jetzt grafisch sowieso nicht die besten Sachen hat. Ich spiele es momentan in 60 FPS mit voller Grafikleistung. Will aber auch definitiv nochmal die 120 FPS etwas genauer ausprobieren. Ich habe das nochmal kurz angerissen. Aber ja, ich bin also auch niemand, der jetzt auf 120 FPS aus ist.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich bin da, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, du ja siehst das ja ähnlich. Ich bin da auch so ein Banause, dass mir manchmal 30 FPS oder 60 ziemlich egal sind, muss ich sagen. Ich muss zwar sagen, dass Devil May Cry 5 in 60 FPS richtig toll ist, aber es kommt halt auch immer so ein bisschen aufs Spiel an, so, ob es ein Actionspiel ist oder ein RPG oder so.
Ne? Das stimmt. Was man sagen muss, das haben wir so gar nicht erwähnt, weil es ja grafische Verbesserungen gibt, die habe ich ja am Anfang erwähnt, zwischen den beiden East-Teilen, also zwischen East 10 Proud Nordics und East 10 Proud Nordics. Die fallen auf. Ich habe mir Vergleichssachen auch nochmal extra angesehen.
Ja.
Die fallen wirklich auf. Also die höhere Auflösung ist sowieso klar, aber auch, dass die Lichteffekte zum Beispiel verbessert
Lichteffekte,
wurden.
Lichteffekte, die Schatten kann man erkennen. Die sind zum Beispiel auf der Switch-Version noch recht verschwommen und in der Proud-Version definitiv sehr, sehr stark zu sehen.
Also genau, grade, auch die grade, Texturen.
Ja, also gerade auch die.
Ja, auch die Verbesserung.
Die, ich meine, die Schatten von der Vegetation zum Beispiel. Da ist mir besonders
aufgefallen. Ja, die verbesserten Texturen fallen auch auf. Man muss auch sagen, es gibt auch einen grafischen Unterschied natürlich zwischen den Systemen, also PC, PlayStation 5, Switch 2, beziehungsweise die alten Versionen der jeweiligen Systeme. Da fällt das dann auch auf. Nur das, um das auch erwähnt zu haben, halt. Es sollte auch nochmal angesprochen werden, es gibt halt leider kein kostenloses Upgrade. Wir können nicht, wenn wir East 10 besitzen, auf East 10 Proud Nordics umschwenken. Nee. Kann man kritisch sehen, ist auch kritisch zu sehen.
Finde ich schon. Es ist irgendwie schade.
Es ist kritisch. Es ist schade. Sie hätten wenigstens dieses Upgrade anbieten können, nachdem sie auch gemerkt haben müssen, dass es, wie es aufgenommen wurde im Westen.
Ja.
Allerdings frage ich mich da halt auch wirklich, wie stark Neon Falcon überhaupt auf den Westen blickt und wie sehr sie das ihren Publishern überlassen. Das ist halt auch für die Publisher dann ein bisschen blöd, weißt du, da lizenziert ein NAS America das Spiel und zwei Monate, nachdem sie es rausgebracht haben, kündigen, wird dann das andere angekündigt. Ja. Wer weiß, wann die das erfahren haben. Ist halt alles ein bisschen blöd.
Ja.
Man steckt nicht im Hintergrund drin, man weiß nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist. Sie werden, denke ich, beim nächsten Ease ein bisschen vorsichtiger mit sowas umgehen.
Denke ich auch.
Bisher gibt es ja keine Ankündigung von Ease 11.
Ich denke mir mal, das wird wahrscheinlich bald kommen. Ich meine, sind jetzt wahrscheinlich eher bei dem Trails in the Sky Second Chapter, das ist jetzt momentan, denke ich, der Fokus und dann, also die arbeiten ja eigentlich immer an beiden Serien, muss man ja schon sagen.
Genau, sie arbeiten immer an beiden Serien parallel so ein bisschen.
Was man da auch noch so mal vielleicht nochmal erwähnen kann, Ease war eigentlich sonst immer die Serie, also gerade die alten Teile, die waren immer sehr flott und so weiter, die gingen immer recht flott von der Hand und da gibt es auch so ein bisschen so eine Angleichung der beiden Serien, dass jetzt auch Ease sehr immer wortreicher wird. Immer mehr NPCs, immer mehr Sidequests, immer länger auch und immer mehr Dialoge, immer längere Dialoge. Und da weiß ich, da könnten sie bei Ease vielleicht auch manchmal zumindest ein bisschen vielleicht nochmal kurz. Es muss ja nicht beides so eine extrem. Wortgewandte Serie sein, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Sie haben es halt stärker im Genre angeglichen. Ich denke aber auch, dass ein Ease, wie es früher war, heute nicht mehr zwingend diesen Erfolg hätte.
Vielleicht, ja, das kann sein.
Ich glaube, sie mussten da auch modernisieren. Das ist halt auch eine Art der Modernisierung, weil einfach diese Art Spiel, die ich manchmal sehr schätze, heute nicht mehr den Erfolg hätte. Da müssten sie wahrscheinlich eher dann mit Spin-Offs arbeiten. Um da mal drüber zu reden, ich würde mir sogar mal wieder ein E-Spin-Off wünschen. Also ich meine, sie hatten keine richtigen Spin-Offs in der Reihe, sie hatten nur dieses Origin produziert, was ja die Vorgeschichte erzählt, 700 Jahre vor allem.
Genau.
Aber wie wäre es zum Beispiel mit einem Spin-Off über bestimmte Charaktere.
Über Dogi zum Beispiel.
Oder Karcha jetzt halt auch.
Ja, genau.
Bietet sich bestimmt an, da auch mal vielleicht das zu erweitern, aber ich denke, sie bleiben bei Ease erstmal bei Adel Crystal, was ja auch vollkommen legitim ist. Ich meine, das ist der Hauptcharakter.
Genau.
Und wir wollen ja wissen, was er noch so erlebt hat. Wir wollen ja wissen, was er da mit 20 erlebt, was hat er mit 22 erlebt. Das sind die zwei, die
Ich meine,
fehlen.
ich glaube, er ist laut der dieser Chronik, dieser internen Chronik, ist er, glaube ich, irgendwann gestorben, als er Mitte 60 war oder so. Also
Genau.
der hat einige Abenteuer, glaube ich, erlebt. Und ich glaube,
Ja.
wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, am Anfang erwähnt, ich glaube, er hat irgendwie 100 Bücher oder sowas geschrieben. Deshalb, da ist das so, ja, da haben sie sich schon so positioniert, dass sie noch viel Material haben für neue Teile.
Genau, was irgendwann ein bisschen kritisch wird, wenn er dann mal 50 ist,
Ja.
ob das dann noch so gut ankommt. Aber
Ob das,
ich
ja zumindest, ja
persönlich
gut,
muss.
ich meine, wir haben jetzt hier Leon Kennedy als Hot Uncle,
Genau.
vielleicht dann Adele Christian als Hot Uncle, ne? Also
Ich
bitte.
fände es eigentlich mal ganz
Ja
interessant, wenn
klar.
er wirklich mal als älterer in
Ja.
Anführungszeichen, keine Ahnung, wirklich so in 40ern, 50ern dann schon
Ja.
mal agiert.
Ja.
Da kann man ja dann eine jüngere Sidekick-Figur oder Partnerfigur dazu packen.
Genau.
Vielleicht hat er sogar immer ein Kind, einen Sohn, eine
Richtig.
Tochter, wie auch
Ja.
immer, oder mehr Kinder. Das weiß man ja nicht. Und das fände ich eigentlich ganz interessant, wenn sowas dann auch mal eingebaut
Ja,
wird.
ist das die Frage, ob die sich das trauen, ne? Also
Ja.
das ist immer so ein bisschen, das finde ich immer so, davor schrecken so japanische Entwickler dann doch oft zurück,
Auch
leider.
einige westliche, muss man dazu sagen.
Ja.
Alte Spielfiguren sind
Ich
selten,
meine,
leider.
du hast zum Beispiel die Yakuza-Teil, hier die sieben,
Ja.
ab Teil 7, ne, für Ichiban und so, die sind alle über 40, ne? Alle
Ja,
hier,
genau. Und
deshalb.
das finde ich, das hat mal was.
Ja. Auf
Aber
jeden
ich rechne
Fall.
damit, dass wir eher die Lücken schließen werden, 2022,
Ja, klar.
oder vielleicht sogar noch mal einen weiteren Teil in einem Alter, das wir schon haben bekommen, weil es einfach dazwischen passt. Oder halt dann irgendwo in 20ern weitermachen. 25, 26, 27 gibt ja noch genug, bevor er 30 wird.
Genau. Und
Spannender fände ich es
dann
halt,
ist er
wenn die dann.
30 und dann ist er in Japan, nach japanischen Rollenspielstandards ja eigentlich schon tot. Ne? Deshalb.
Ja, aber Sie wissen ja, Sie haben ihn ja absichtlich etwas älter gestaltet.
Genau.
Mal abwarten, was da noch kommt. Ich bin gespannt. Angekündigt ist nichts. Wir sollten mal zum Fazit für Ys 10 Proud Nordics kommen. Und ich sage jetzt mal, unabhängig davon, was eben mit diesen Nordics, Proud Nordics da gelaufen ist, da haben wir uns ja schon zu geäußert. Wie findest du das Spiel?
Sehr schön. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Es ist ein toller neuer Teil der Reihe. Also ich mag die Reihe wirklich sehr gerne, spiele die sehr gerne. Auch wenn ich denke, also wie ich es eben auch gesagt habe, dass man ein bisschen kürzen kann bei den Dialogen manchmal, finde ich es trotzdem ein toller Teil. Ich finde auch du hast ja auch schon von der Atmosphäre gesprochen und so, gerade dieses Abenteuer-Feeling, das kommt bei der Reihe immer gut rüber. Das ist auch hier wieder definitiv wieder gut im Fokus. Und auch die ganze Umgebung, dieser ganze Golf von Obelia und die Inseln und dass das so ein bisschen auch nordisch gehalten ist und so, das ist halt wirklich cool gemacht. Das ist ja auch jetzt neu in der Reihe. Das hatten sie in dieser Gegend waren sie bis jetzt ja noch nicht gewesen. Und ja, ich bin gespannt, wo uns Is 11 hinführen wird.
Ja, also ich schließe mich dir an, ich mag das Spiel auch sehr gerne. Ich bin in der Israel nicht ganz so bewandert wie du. Ich hole die Spiele aber langsam mal nach, habe ich zumindest vor.
Aber wie gesagt,
Weil ich
ich meine, die alten Teile, die kannst du ja wirklich schnell, die sind ja, also ich meine,
weiß ich, das.
Is 1 kannst du in 1,5 Stunden durchspielen. Ne? Also
Ja,
deshalb,
deswegen, das ist halt, deswegen
ne?
kann man die so gut nachholen.
Genau.
Man muss sich halt die Zeit dafür nehmen. Was mir übrigens noch eingefallen ist, also erstmal Ys 10 Proud Nordic. Ich habe den ursprünglichen Nordics-Teil selbst nicht gespielt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich spiele das Spiel unglaublich gerne, hat mich wirklich abgeholt und ja, bin froh drüber.
Spielst
Was
du denn
mir
auf der
übrigens
Switch
aber.
oder spielst du es auf einer anderen Konsole, auf dem
Ich spiele es auf
PC?
der Switch 2.
Auf der Switch 2.
Ja. Was mir noch eingefallen ist, was wir vergessen haben, einen ganz bestimmten Ys-Teil. Also erstmal, was wir vergessen haben, es
Ja.
könnte auch ein neues Remake oder Remaster geben.
Definitiv, ja. 5 zum Beispiel ist ein Teil, der noch
Das
nie
wollte ich nämlich gerade erwähnen.
ein
5
Remake.
gibt es ja noch gar nicht
Nee.
außerhalb Japans.
Genau. Ist noch nie außerhalb Japans
Und
erschienen. Es gibt kein Remake dazu.
es gibt
Ah,
die
gibt doch schon,
Super
gibt's schon.
Famicom-Version und es gibt die PlayStation
PS2,
2-Version.
genau, die PS2 als
Aber war
einziges
die
Remake.
PS2 jetzt ein Remake oder eine Portierung?
Nee, ist ein Remake tatsächlich. Es hat neue
Dann.
Grafik tatsächlich.
Okay. Aber das wäre so ein Spiel, bei dem ich mir wünschen würde, dass sie es entweder remastern oder, und das fände ich wahrscheinlich sogar spannender, ein Remake davon
Ja,
produzieren.
das wird dann wahrscheinlich ein Remake werden, glaube ich auch.
Weil weder die, also die PS2-Version sieht schick aus, kann man nichts gegen sagen. Auch die Super Nintendo-Version hat optisch noch was.
Ja.
Aber ich denke, hier wäre wirklich ein Remake besser
platziert. Ja, es gilt ja auch als eines der schlechteren Teile tatsächlich. Ich glaube, weil sie vom Kampfsystem ja auch ein bisschen was anderes machen wollten. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen langsamer als die anderen Teile. Also, ist es ja immer sehr, sehr schnell, sehr flott, und Ys 5 auf dem Super Famicom ist halt recht, recht langsam tatsächlich für ein Ys-Teil. Ne? Aber es ist auf jeden Fall auch ein interessantes Szenario. Spielt halt in der Wüste mit so einer verlorenen Stadt und so weiter. Also, da ist auf jeden Fall viel zu machen. Also, wär dafür, dass es ein Remake bekommt. Auf jeden Fall.
Das hätte auf alle Fälle was.
Ich meine, dafür
Genau.
haben wir drei verschiedene Versionen von Ys 4. Und noch, ne, also es gibt drei plus, ne, Moment, es gibt plus oder zählt da schon dazu, weiß ich gar nicht mehr. Also von Ys 4 gibt es ganz viele verschiedene Versionen und fast nichts von 5, deshalb. Und
Ja, von drei gab's auf, drei gibt's doch auch mehr als zwei
es stimmt,
Versionen,
natürlich, es
ne?
gibt das Original und dann gibt es das Remake, genau. Und es gibt,
Ja.
und ich glaube, 6 hat auch noch kein Remake oder Remaster oder so bekommen.
Ja, wurde aber weltweit veröffentlicht für den
Das
PC.
stimmt,
Also
das
das
stimmt, das ist
gibt
es,
es
ja.
auch, also gab es auch für PlayStation 2 und
Genau.
PSP
Genau.
für im Westen und halt für den PC. Ich weiß gar nicht, ob man die PC-Version noch kaufen kann
Gute
auf
Frage.
Steam oder so.
Gute
Ja,
Frage.
tatsächlich, es ist auf Steam erhältlich
Ah
für
ja.
17,99.
Ach ja, siehst du.
Ja. Also man kann es hier erwerben und spielen, wenn man denn möchte. Das wäre aber auch so ein Spiel, das ein Remake verdient hätte. Mal abwarten. Vielleicht gehen sie da ja auch irgendwann den Trails-Weg und fangen an, die Spiele langsam mal zu remaken.
Kann gut sein.
Ja. Aber gut. Ich würde sagen, wir sind mit dem Hauptthema für heute durch.
Ja.
Und ich hoffe, wir konnten euch Ys 10 Proud Nordics ein wenig näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Und ja, genau. Damit kommen wir dann, würde ich sagen, zur obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, was habe ich denn wohl letzte Woche gespielt? Natürlich Resident Evil Requiem habe ich letzte Woche gespielt. Genau,
Ja.
das war auch das, was ich am meisten gespielt habe. Und ja, das Spiel geht ja auch gerade so ein bisschen durch die Decke, finde ich so. Hat ja sehr gute Bewertungen bekommen und ist auch, glaube ich, mit der meistverkaufteste Teil seit Teil 4, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oh, es könnte hinkommen, ja. Das ist,
Ne?
ich glaube sogar, das hat den besten Start
Den
innerhalb der
besten
Reihe
Start,
überhaupt
genau.
erzielt.
Ja.
Also,
Ist
das
schon.
heißt, es ist schon von Verkaufszahlen her. Aber ich glaube, kein Resident Evil Teil hat sich zum Start besser verkauft. Man kann ja noch nicht auf genau gehen, weil so lange ist das Spiel noch nicht erhältlich.
Nee,
Das
eben
ist ja
genau.
erst
Ist
gerade erschienen.
auch gerade erst rausgekommen.
Aber es ist das
Und
bestverkaufte Resident Evil in halt dem Startzeitraum.
deshalb meine ich ja, ne? Deshalb hier mehr Charaktere als Hot Uncle zeigen, ne? Als ältere, das heißt ältere Herrschaften. Wären wir ja auch schon ältere Herrschaften, ne?
Da finde ich halt wieder interessant. Also erstmal, gehört zu den älteren Herrschaften, das wird mir schon oft genug mittlerweile gesagt.
Ich
Aber
auch.
gut, das wird mir halt von eher Jüngeren dann auch
Wieso
vorgehalten.
ist
Aber
ja?
egal.
Ja.
Was ich interessant finde, ist, dass halt der Grace-Part viel beliebter ist als der Leon-Part.
Das finde ich auch interessant. Ja, das
Weil es halt an,
stimmt.
ich denke an der Action. Ich denke, bei Grace gruselst du dich halt einfach mehr und das ist das, was die meisten wollen.
Genau.
Ich finde auch interessant, wie, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, aber ich habe es mir halt schon einiges so angesehen, wie unterschiedlich die beiden erstmal gestaltet sind,
Ja.
aber auch, weil du kannst hier jederzeit die Perspektive wechseln.
Genau.
Und mir persönlich vom Zuschauen geht es so, dass ich den Grace Part in der First Person wesentlich besser finde als in der Third Person, während
Korrekt.
ich den Leon Part in der Third Person besser finde als in der First Person.
Total, definitiv. Die haben sich schon was dabei gedacht bei den Standardperspektiven für beide. So spiele ich die auch. Sehe ich ganz genauso. Leon, klar, Leon ist halt wirklich auf Action ausgelegt, weil ne, der legt sich halt direkt mit einem Horden von Zombies an und ballert die über den Haufen. Während die Grace halt, das ist dann halt das Interessante auch dabei, dass für die Grace halt jeder einzelne Zombie dann zur Hürde wird. Man muss sich überlegen, steige ich vorbei, mache ich den mit diesem Serum platt oder, ne, also wirklich wie in den alten Teilen, dass man auch die Munition rationieren muss und so weiter und so fort, während Leon ja wirklich da durchgeht, der kann ja auch die Kettensägen von den Gegnern zum Beispiel nutzen und so weiter, der hat auch da Finishing Moves, quasi immer seine Sprüche, ne, seine typischen Leon-Sprüche immer auf den Lippen und so, aber ja, Grace ist irgendwie so, das ist so, ja, die Essenz irgendwie von dem Spiel, finde ich. Auch mit dem Stalker, den Stalker-Gegnern, die es ja gibt und so. Und ja, genau. Also, ja. Ich bin auch sehr begeistert von dem Spiel, muss ich schon sagen.
Hast du es schon beendet?
Beendet habe ich es noch nicht, nee, aber ich denke, ich bin so bei fast der Hälfte, würde ich jetzt sagen.
War nur jetzt so eine Interessenfrage. Nee, ja. Ich bin halt mal auch gespannt, wie sie dann mit der Reihe fortfahren. Mhm.
Ja.
Also genau. Jetzt nicht storymäßig, sondern eher so, kommt als nächstes dann der 10. Teil, kommt ein Remake. Gibt ja momentan sehr starke Gerüchte, dass ein Remake des ersten Teils kommen könnte.
Ich glaube eher war jetzt Code Veronica, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, der.
Ja, mittlerweile gehen die Gerüchte eher in die Richtung Resident Evil 1.
Ach, tatsächlich. Ja, ich finde, der hat, also da muss ich ja sagen, ich finde ja das Remake von 1 immer noch absolut fantastisch. Immer noch. Also
deswegen bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob es notwendig ist. Aber vielleicht ist es gar keine so dumme Idee, den ersten Teil in der Art, wie halt die anderen Remakes zu bringen. Ja, und danach dann Code Veronica.
Also ich meine, Code Veronica ist halt für die Story halt noch ziemlich wichtig.
Ja. Genau, aber dann hättest du halt den ersten Teil, den zweiten Teil, den dritten Teil und Code Veronica. Das stimmt. Der erste würde nicht so fehlen. Gleichzeitig ist halt die Frage, wann bringen sie 10? Wenn man jetzt mal so schaut, wann ist 8 erschienen? 2021 ist 8 erschienen.
Ja.
Das heißt, sie haben jetzt 5 Jahre etwa gebraucht. Das wird für den 10. Teil auch so ungefähr der Zeitraum sein. Das heißt, wir können, wenn wir Glück haben, 2030 und 10. Teil rechnen. Gehe ich jetzt mal von aus, davor 2 Remakes zu bringen, wäre nicht überraschend. Und da würde ich halt eher Teil 1 und Code Veronica sehen, als jetzt 5 oder 6.
Ja,
Zero wäre vielleicht noch eine
Option. Zero wäre auch noch eine Möglichkeit.
Aber,
also ich finde, also jetzt von den Teilen, die als erstes ein Remake oder so benötigen, wäre ich jetzt auch eher bei Zero und Code Veronica tatsächlich.
Ja. Was auch noch im Gespräch, also jemand ins Gespräch gebracht hat, irgendeiner von Capcom, ich weiß nicht, welche Position der da genau hatte, dass er sich ein neues Resident Evil Revelations wünschen würde.
Na, das fände ich gut. Über die Teile hatten wir auch schon gesprochen, ne? Und bin ich dabei. Also das ist auch immer ganz gut, so als Side-Story definitiv.
Genau. Ja. Und das ich habe die gerne gespielt, die Revelations, also deswegen wäre ich da schon dafür.
Ja.
Jetzt atmen wir hier ein bisschen in Resident Evil aus, dabei wollen wir über Resident Evil demnächst auch nochmal sprechen. Kommt
nochmal, genau.
Das können wir hier schon mal verraten, also es kommt noch ein weiterer Resident Evil Podcast in absehbarer Zeit.
Genau. Was hast du denn gespielt?
Genau, ich habe ein bisschen mehr verschiedene Sachen gespielt, ich bin ein bisschen sprunghaft gewesen diese letzte Zeit.
Hat man manchmal,
ich habe zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt letzte Woche, weiß ich gerade gar nicht mehr, Pokémon Blattgrüne Edition habe ich.
Ach gesehen. Ja, für den jetzt diese neue Switch 2 Edition.
Genau, ganz genau. Was ja, es ist im Endeffekt das alte Spiel, nur auf der Switch.
Ja, genau.
Das ist es wirklich so. Macht mir immer noch wirklich Spaß. Ich spiele es echt gerne, das Spiel.
Ja.
Man muss ja halt an einige Sachen wieder gewöhnen, dass die jetzt nicht so sind wie in den moderneren Spielen, dass da einige, ich sag mal, aus heutiger Sicht wesentlich Quality of Life-igere Sachen fehlen.
Ja.
Also es spielt sich teilweise in der Hinsicht ein bisschen behäbiger, finde ich es aber gar nicht so schlimm.
Ja, ich glaube, da macht man sich dann so aus mit dieser rosaroten Nostalgiebrille dann erstmal gar nicht solche Gedanken, was dann eigentlich fehlt.
Also man weiß einfach gar nicht mehr, dass diese Sachen früher anders waren. Ich finde es aber interessant. Und wie gesagt, ich spiele es sehr gerne, also macht mir gerade sehr viel Spaß. Das habe ich gespielt. Ich habe City Tales Medieval Era gespielt. Das ist ein PC-Spiel, ein Aufbaustrategiespiel.
Ah ja.
Okay. Lässt sich ein bisschen mit Manor Lords und Anno vergleichen, allerdings auf die cozy Art. Also es ist wirklich ein entspannteres Spiel.
Ah ja.
Du hast zwar auch deine Aufgaben, musst auch ein bisschen auf Ressourcen achten, aber du wirst nie haben, dass du jetzt, was weiß ich, finanzielle Probleme bekommst, die dich in Ruin treiben oder dass die Bevölkerung aufbegehrt oder sowas, hast du nicht.
Okay.
Du brauchst auch die Ressourcen, um die Bevölkerung aufsteigen zu lassen, nicht dauerhaft. Du musst sie haben, wenn du ein Gebäude erweitern willst. dann werden sie halt verbraucht und dann ist das Gebäude einfach höhere Stufe und fertig. Du musst dich sicherstellen, dass die Ressourcen die ganze Zeit vorhanden sind.
Ah, okay.
Dadurch ist es wesentlich entspannter, was ich auch sehr angenehm finde. Die Geschichte ist ganz nett. Also es ist keine Überraschung, aber es ist eine ganz nette Geschichte. Sehr interessant ist, Wohngebiete werden in Gemarkungen abgesteckt. Also du steckst eine Gemarkung ab und dann bauen die dort automatisch Häuser hin. Pro Gemarkung darfst du auch zwei andere Gebäude hinsetzen, einen Brunnen, einen Markt, verschiedene Produktionssachen und sowas.
Okay, ja,
Andere
interessant.
Produktionssachen setzt du außerhalb, also ein Holzfäller wird als Einzelgebäude gesetzt. Aber Produktionsstätten und auch sowas wie ein Holzfäller und sowas müssen mit einer Person besetzt werden, einem deiner Gefährten, deiner Unterstützer. Weil nur dann funktionieren die. Erst wenn die eine Zeit lang dort gearbeitet haben, wird das Gebäude autonom.
Ah, okay.
Allerdings arbeiten die mit einem Gefährten drin schneller. Wenn ein Gefährte im Level aufsteigt, die steigen dann in verschiedenen Sachen wie Handwerk oder Sammeln oder sowas auf, sind sie darin auch besser und haben sie Level 4, glaube ich, ist es von Level erreicht, können sie auch Auszubildende in diesem Ding ausbilden, was dafür sorgt, dass das Gebäude dann, wenn es Auszubildende hat, autonom besser arbeitet. Das heißt,
Okay.
die es ist sinnvoll, die halt zu fördern. Deine eigene Siedlung erweitert mit sogenannten Weilern, das sind zwischen Siedlungen außerhalb des eigenen mit einem eigenen Haupthaus, damit man ein Baugebiet erweitern kann. Die Ressourcen hängen aber bei beiden zusammen, dass nicht so das getrennt ist. Und dafür muss man dann einen seiner Gefährten abstellen, der dort als Verwalter arbeitet. Der ist dann eine Zeit lang nicht verfügbar für andere Aufgaben, aber nur eine Zeit lang. Die Werte, die der allerdings hat, geben dem gesamten Weiler einen Bonus. Hat der einen sehr guten Sammelwert, dann sind die Sammelgebäude effizienter.
Okay, interessant.
Also das sind so
Also
Sachen, die man berücksichtigen muss. Trotzdem fällt Micromanagement sehr klein aus. Es ist, wie gesagt, ein sehr entspanntes Spiel trotzdem.
sowas ist ja dann immer so, also wirklich sowas zum Runterkommen, zum Entspannen.
Genau. Und
Ja.
es gibt Gefährtenquests, also Nebenquests neben der Hauptgeschichte, für jeden Gefährten eine eigene Questreihe, in der man die auch wirklich kennenlernt und denen so ein bisschen hilft und so. Und dadurch schaltet man auch besondere Gebäude dann lang, mit der Zeit frei.
Okay.
Ja. Finde ich, es macht wirklich Spaß. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Man braucht jetzt nicht super lang für die ganze Story. Also, aber die Story spielt man in 10 bis 15 Stunden, würde ich sagen, durch. Je nachdem, wie man das Spiel spielt. Es gibt drei verschiedene Karten, auf denen man spielen kann. Allerdings ist die Story immer identisch. Man kann aber im sogenannten Maler-Modus auch komplett frei bauen. Da kann man wirklich dann ohne Ressourcen, ohne irgendwas einfach versuchen, eine schöne Stadt aufzubauen.
Okay, nett. So, das ist
Ist ein nettes Spiel.
also quasi ohne Druck dann, komplett ohne
Genau.
Druck.
Dann, das war noch nicht alles, was ich gespielt
Ja.
habe ich noch, als ich das letzte Spiel, das andere zurzeit sehr gehypte und überraschend hoch bewertete Spiel. Mit einem aktuellen Metacritic-Wert von 88%. Weiß nicht, ob du
Ja.
weißt, welches Spiel ich meine, was auf einmal so unerwartet hohe Wertung bekommen hat.
Was hat unerwartet so hohe Wertung? Keine Ahnung.
Es war
Pocopia.
sogar zeitweise höher im. Was?
Pocopia?
Was hast du
Nein.
gesagt? Doch,
Pocopia?
Pokémon
Doch.
Poopia. Ein
Ah.
Metacritic-Wert von 88%.
Ja. Ja, das ist.
Zu
Ich,
Recht.
es ist das höchsten bewertete Pokémon-Spiel, glaube ich, oder?
Genau, ganz genau. Und das war zeitweise sogar besser bewertet als Resident Evil 9, das mittlerweile bei 89 wieder liegt. Aber zeitweise war es besser, wenn man. Man muss sagen, 89 ist die niedrigste Wertung für die PS5. Die Xbox, PC und Switch 2-Versionen sind alle besser bewertet. Was allerdings auch daran liegt, dass die PS5-Version die meisten Reviews hat.
Ja.
Die hat 131, die anderen kommen gerade mal auf 13, 21 und
Okay.
16. Also das kann man dann schwer vergleichen. Pocopia hat 63 Reviews, was ja schon aussagekräftig ist.
Ja.
Und wenn man so ein bisschen Social Media beobachtet, sie merkt man auch, wie gut Pocopia ankommt. Also wie stark das da Thema ist auch. Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Es macht mir echt Spaß. Und es ist wirklich eine Mischung. Es ist eigentlich ein Pokémon Minecraft mit ein bisschen Animal Crossing dabei, würde ich sagen.
Nett.
Ja, also werden wir bestimmt demnächst im Podcast auch nochmal drüber sprechen.
Ja.
Weil das Spiel müssen wir irgendwann im Podcast
Ja,
thematisieren.
auf jeden
Das
Fall.
könnt ihr, versprechen wir euch schon mal. Da werde ich dann auch ausführlicher drüber sprechen. Wann wir das machen, weiß ich allerdings noch nicht. Genauso wenig weiß ich, was wir nächste Woche besprechen. Das müssen wir noch klären. Da gab es jetzt eine kleine Umplanung aus organisatorischen Gründen. Deswegen müssen wir da nochmal genauer drauf schauen. Ihr dürft euch also überraschen lassen, was ihr nächste Woche zu hören bekommt. Bis dahin hoffen wir, dass ihr mit diesem Podcast Spaß hattet. und verabschieden uns für diese Woche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.